HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Pascal Lasserre. Panama. Das Land in Mittelamerika macht seit 3 Jahren durch Kriminalität von sich reden. Und hier geht es um Milliardendiebstähle. Die hat ein internationales Journalistennetzwerk in der mittelamerikanischen Steueroase enthüllt. Durch diese Enthüllungen waren weltweit Politiker, Geschäftsleute und Prominente unter Druck geraten. Der gigantische Datenberg deckte große Geldströme zu abertausenden Briefkastenfirmen in Panama auf. Im Kampf gegen Geldwäsche und Steuerbetrug hatte das Bundeskriminalamt dann im Sommer 2017 die Panama Papers gekauft. Und die Auswertung der Daten, die läuft seitdem unter der Federführung des Landes Hessen und des Bundeskriminalamtes. Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer, der hat jetzt eine Zwischenbilanz der Auswertung gezogen und Einblicke gegeben, wie die Ermittler dabei vorgehen. Darüber haben wir mit unserer landespolitischen Korrespondentin Andrea Löffler gesprochen. Und sie hat uns gesagt, was für Daten das genau sind, die dabei ausgewertet werden.
Ja, das sind riesige Mengen an E-Mails, Gründungsunterlagen und Urkunden, Verträge, Vollmachten, Register, Passkopien, Kontounterlagen, Vermögenshinweise, Tabellen und auch Internetrecherchen, so kann man sich das vorstellen in etwa. Einige von ihnen wurden den Journalisten in einer umfangreichen PowerPoint-Präsentation gezeigt. Vieles ist geschwärzt, aber man bekommt schon einen sehr guten Eindruck, zum Beispiel anhand von Mails der Kanzlei Mossack Fonseca mit Sitz in Panama, in denen sie damit wirbt, wie man Steuern mittels Zwischenschaltens einer Auslandsgesellschaft erheblich verringern könne. Sie steht ja im Mittelpunkt der Panama Papers, weil sie eben bei der Gründung von über 300.000 Briefkastenfirmen geholfen hat. Oder auch Blankodokumente sind dazu sehen oder auch Scans von Passkopien. Und da bekommt man schon einen guten ersten Eindruck, wie hoch denn diese Datenmengen eigentlich sein müssen. Die Panama Papers sind ja das größte Datenleak bisher mit unvorstellbaren 3,2 Terabyte an Daten, fast 49 Millionen Dokumente, die für sich auch jeweils aus Hunderten von Seiten zum Teil bestehen. Also weitgehend unstrukturiert und sogar noch in verschiedenen Dateiformaten.
Also unterschiedlichste Dateiformate, unstrukturiert, sehr unterschiedliche Informationen, die da zusammenkommen. Und das Ganze in einer gigantischen Menge. Da fragt man sich natürlich, wie gehen denn die Ermittler mit diesem Datenberg um?
Ja, das war hochinteressant, wie die Ermittler das beschrieben haben. An allererster Stelle steht die Arbeitsteilung. Also die Ermittlungsgruppe in Kassel, die sichtet die Daten nach bestimmten Kriterien, wie zum Beispiel Deutschlandbezug natürlich. Und dann verteilen sie diese Daten weiter an die Behörden, die sie für zuständig halten. Da wird also nichts ausermittelt, wurde da auch nochmal betont. Das könnten die aktuell 8 Steuerfahnder in Kassel auch überhaupt nicht leisten. Und eine große Hilfe ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das ist schon in vollem Gange. Und zwar mit einem ausgeklügelten System, das unter anderem neuronale Netze mit wissensbasierten Komponenten kombiniert.
Also eine ganz spannende Methode, um diese gewaltigen Daten wirklich aufzuarbeiten. Aber man fragt sich natürlich, was bringt das am Ende? Der Kauf der Panama Papers hat Hessen ja eine ganze Menge Geld gekostet. Wenig allerdings im Vergleich zu den gewaltigen Summen, die da hinterzogen worden sind. 300.000 Euro sollen das gewesen sein, die das Land Hessen da bezahlt hat, mit dem sich das Land am Kauf durch das Bundeskriminalamt beteiligt hat. Hat sich das gelohnt?
Ja, finanziell noch nicht so richtig, wenn man sich an den Zahlen von Finanzminister Schäfer orientiert. Hessen habe bisher nur steuerliche Mehreinnahmen von rund 175.000 Euro, hatte gesagt. Also gerade mal die gute Hälfte von dem, was Hessen in den Kauf der Panama Papers investiert hat. Finanzminister Schäfer geht aber davon aus, dass die steuerlichen Mehreinnahmen noch steigen werden, hat er gesagt. Da nämlich die steuerlichen und steuerstrafrechtlichen Ermittlungen ja noch gar nicht beendet sind und noch lange andauern werden. Und da hat er sich auch sehr entspannt gegeben und gezeigt. Er hat gesagt, als Finanzminister natürlich sei er an Zahlen und Geld interessiert. Beides würden auch die Datenleaks liefern. Aber fast noch wichtiger sei das Zeichen, das Hessen mit der Auswertung der Panama Papers setze. Und zwar, dass Steuerkriminalität nicht geduldet werde und entschieden bekämpft werde. Und dass man eben in diesen Zeiten nicht mehr sicher sein könne, dass etwas nicht ans Tageslicht komme. Das sei die Botschaft.
3 Jahre nachdem die Panama Papers veröffentlicht worden sind, arbeitet in Deutschland die hessische Finanzbehörde gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt federführend an der Auswertung dieser riesigen Datenmenge. Informationen von Andrea Löffler. Noch wächst das Gras auf den Wiesen nicht sehr hoch. Aber spätestens Mitte Mai kann das Viehfutter dann schon geerntet werden. Leider kommen dabei immer viele Rehkitze um. Sie ducken sich ins vermeintlich schützende Gras und werden grausam zerhäckselt. Deshalb helfen jetzt die Jäger in Eiterfeld im Kreis Fulda den Landwirten. Eine Drohne mit Wärmebildkamera kann die Tiere vorher aufspüren. Die Idee ist nicht neu. Das Problem sind die Kosten, Michael Pörtner berichtet.
Surrend hebt die Drohne mit ihren vier Propeller vom Boden ab. Unter der Drohne hängt eine Wärmebildkamera. Per Funk ist die Kamera mit einem Monitor am Boden verbunden. Auf dem Bildschirm kann Drohnenpilot Michael Schwalbach die Rehkitze als Hotspots, als weiße Flecken sehen, auch wenn sie sich tief im hohen Gras verstecken.
Wenn da jetzt ein Kitz oder sonstiges liegen sollte, was wärmer ist wie die Umgebung, sehe ich sofort anhand des Hotspots, wo das Kitz liegt. Dann fahre ich etwas runter mit der Drohne und gucke dann, dass die Mithelfer, die mir beim Kitzretten helfen, dann dieses Kitz finden und dann von der Wiese wegbringen.
Zehntausende von jungen Rehen werden jedes Jahr beim Mähen grausam zerhäckselt. Meist sind die Tiere noch nicht einmal sofort tot. Bauer Richard Breitung aus Eiterfeld im Kreis Fulda findet den Anblick absolut schrecklich.
Wenn die angemäht sind und die liegen hinten und das angemäht und die kreischen, muss sie ja lösen, ja. Ja.
Deshalb findet er die Idee gut, jetzt mit einer Wärmebildkamera nach Rehkitzen im Gras zu suchen. Bisher haben die Bauern vor dem Mähen zum Beispiel eine Kette gebildet, um die Wiese zu Fuß abzusuchen. Sehr aufwendig und nicht sehr effektiv, sagt Bauernsprecher Hubert Bayer.
In der Vergangenheit hat man dann versucht, mit irgendwelchen Scheuchmaßnahmen, Windrädern, Flatterbändern, Hunden oder indem man einfach die Wiesen abgelaufen ist, Rehkitze aufzufinden, aufzuscheuchen vor der Maat.
Die Idee an sich ist nicht neu. Das Problem sind die Kosten. So eine Drohne mit Kamera ist teuer. In Eiterfeld helfen die Jäger den Landwirten jetzt mit ihrer Kamera aus. Die haben sie sowieso gekauft, aber für einen ganz anderen Zweck. Jäger Stefan Hohmann.
Den zweiten Zweck der Drohne ist, Wildschweine im Mais zu sichten, aufzuspüren, um sie effektiver jagen zu können. Es ist auch alles eine Preissache, ne? Die Drohne, die wir angeschafft haben, kostet brutto fast 9.000 Euro. Und das ist dann schon ein Betrag, der auch zu stemmen ist.
Trotzdem, es klingt paradox. Gleichzeitig fordern nämlich die Förster von den Jägern, dass diese mehr Rehe schießen sollen, weil die Rehe nämlich an den Bäumen knabbern und so den Wald schädigen.
Jäger in Eiterfeld im Kreis Fulda sind mit einer Drohne mit Wärmebildkamera auf der Suche nach Rehkitzen, um ihnen das Leben zu retten. Ein Bericht von Michael Pörtner. Am kommenden Mittwoch, am 1. Mai, findet wieder der große Radklassiker Eschborn-Frankfurt statt. Eines der größten Eintagesrennen in Deutschland. Jetzt wurde das Verkehrskonzept und die Streckenführung vorgestellt. Hanna Immich hat die Details.
Ganz neu in diesem Jahr, die Radprofis werden in der Frankfurter Innenstadt eine Schleife rund um den Main drehen. Insgesamt viermal. Zwischen Untermainbrücke und Alterbrücke. Projektleiter Nathanael Bank.
Der Rundkurs hat sich da verändert, sodass wir da eine Main-Schleife noch dazu haben, die sicherlich auch spektakulär für Zuschauer ist, direkt am Main und die auch vom Jedermannrennen davor von der Skoda Velotour schon gefahren wird.
Startpunkt des Radrennens ist wieder in Eschborn. Von dort geht es für die Profis zunächst Richtung Frankfurt und dann weiter in den Taunus. Insgesamt knackige 187 Kilometer über insgesamt 3.222 Höhenmeter. Spannende Anstiege sind zum Beispiel der Feldberg, der Mammolzheiner Stich oder der Rupertsheiner Anstieg. Bad Homburg ist in diesem Jahr nicht dabei. Die Jedermannrennen gibt es in drei verschiedenen Längen, von anspruchsvollen 100 Kilometern für die sportlich Ambitionierten bis hin zur 40-Kilometer-Strecke, die nahezu flach verläuft. Wegen des Radklassikers werden in Frankfurt und der gesamten Region wieder zahlreiche Straßen gesperrt werden. Der Geschäftsführer der Frankfurter Verkehrsgesellschaft Traffic, Tom Reinhold, empfiehlt:
Der Haupttipp für alle, die die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen wollen, U-Bahn und S-Bahn fahren. Bei der Straßenbahn ist es so, dass die Altstadtstrecke, also das Stück zwischen Hauptbahnhof und Börnerplatz. Das wird nicht befahren werden können, aber die Strecken davor und danach werden dann auch bedient.
Wer trotzdem das Auto braucht, kann sich auf der Homepage des Veranstalters informieren. Unter eschborn-frankfurt.de findet man unter dem Reiter Verkehr alle Informationen zu Einschränkungen und gesperrten Straßen. Außerdem gibt es wieder zahlreiche Schleusen, also Punkte, an denen Autos zu bestimmten Zeiten die Strecke kreuzen können. Die Organisatoren haben sich in diesem Jahr noch etwas Neues einfallen lassen, Projektleiter Nathanael Bank.
Das ist die wichtigste Neuerung im Prinzip für uns, dass wir auf unserer Veranstaltungswebseite noch eine Interaktion interaktive Karte zur Verfügung stellen, wo im Prinzip alle Schleusen eingesehen werden können und für jede Schleuse einzeln im Prinzip auch die Zeiten, in denen es möglich sein wird, dort zu fahren. Aber man kann da schon sehr gut einsehen, wann man wie am besten von A nach B kommt.
Wer es nicht selbst zur Strecke schafft, der HR überträgt das Rennen 5 Stunden lang von 12 bis 17 Uhr und auch die ARD sendet live ab 14.45 Uhr.
Hanna Immich mit den Details zum Eintagesradrennen Eschborn-Frankfurt am kommenden Mittwoch. In Internetforen, in sozialen Netzwerken, auf den Kommentarseiten von Online-Portalen, da herrscht manchmal ein rauer Umgangston. Besonders wenn es um kontroverse Themen wie Zuwanderung geht. Offenbar fallen bei vielen Menschen, wenn sie allein am Rechner sitzen und die Emotionen hochkochen, schnell alle Hemmungen. Aber ein rauer Ton ist das eine. Straftaten wie Beleidigung, Bedrohung oder Verleumdung sind etwas anderes und können auch von den Betroffenen angezeigt werden. Und das passiert immer häufiger in Hessen, wie aktuelle Zahlen des Landeskriminalamts zeigen, die dem HR vorliegen. Demnach sind im vergangenen Jahr 50% mehr Hassdelikte im Netz angezeigt worden als noch 5 Jahre davor. Tobias Lübben hat mit Betroffenen gesprochen.
Meron Mendel leitet die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Und er kommt aus Israel. Und dieses Merkmal reicht offenbar aus, um ihn für manche zum Hassobjekt zu machen.
Dass ich israelisch oder jüdisch bin, ist es für viele schon eine Provokation. So erkläre ich mir, warum gerade eine Person wie ich so viele Hassmails, solche Kommentare auch mitbekommt. Ich werde dann als Jude oder Israeli beschimpft. Eine andere Form, das oft wird mit Gewalt angedroht, Gewalt gegen mich oder gegen meine Familie.
Er habe in den vergangenen Jahren mehrere hundert Hassbotschaften bekommen, als Brief, als E-Mail oder als Postings in sozialen Medien wie Facebook oder Twitter. Er sammelt die Botschaften nicht mehr, erzählt sie nicht, aber kalt lassen sie ihn auch nicht.
Ich würde nicht sagen, ich habe Angst, aber das insgesamt, das ist so ein ungutes Gefühl, gerade weil sich häuft, wenn man in der Woche 50, 60, manchmal 150 solche Mails oder Kommentare bekommt, das irgendwie langfristig das belastet.
Nur die krassesten Fälle, sagt Mendel, zeige er an, vielleicht 5 oder 6 pro Jahr. Meistens stelle die Polizei die Ermittlungen bald wieder ein. Genau die gleiche Erfahrung hat Abdulkerim Demir gemacht. Demir ist der Vorsitzende des Ausländerbeirates in Fulda. Er hatte einmal öffentlich Kritik an der Polizei geübt, nachdem bei einem Polizeieinsatz in Fulda vor einem Jahr ein junger Mann aus Afghanistan erschossen worden war. Kurz nach seiner Kritik erhielt Demir innerhalb weniger Tage über 200 feindselige Mails. In einer hieß es, Leute wie Demir gehörten, so wörtlich, bei jeder Kleinigkeit erschossen. Eine ernst gemeinte Drohung, fragte sich Demir.
Ich habe angenommen, dass man mich damit einschüchtern wollte.
Demir erstattete Anzeige gegen den Absender der Mail. Wenig später kam ein Brief der Staatsanwaltschaft. Das Verfahren sei eingestellt worden, der Klarname des Absenders habe sich nicht ermitteln lassen. Der HR kam in seinen Recherchen aber sehr schnell auf die Spur des Absenders. Der reagierte nämlich auf Anfragen per Mail. Darin bekräftigte er in klaren Worten seine fremdenfeindliche Haltung und machte sogar Angaben zu seinem Wohnort. Er zeigte weder Bedauern noch Angst vor strafrechtlicher Verfolgung. Das erlebe er auch, sagt der Frankfurter Bildungsstättenleiter Meron Mendel. Trotzdem sei es wichtig, hin und wieder auch mal Anzeige zu erstatten.
Ich befasse das als eine Art von Zivilcourage. Da muss man diesen Mut haben und ihn immer wieder zur Anzeige zu bringen. Sonst wird es weitergemacht und weitergemacht. Und das ist die einzige Mittel, was dagegen zu tun.
Zwar führen nach einer Statistik des hessischen Innenministeriums die Anzeigen nur in wenigen Fällen auch zu einer Verurteilung. Aber es sei schon ein Erfolg, meint Mendel, die Urheber der Hassmails mal aus der Anonymität zu reißen. Sie spüren zu lassen, da wehrt sich jemand.
Die Zahl der angezeigten Hassdelikte im Netz hat zugenommen. Das geht aus aktuellen Zahlen des Landeskriminalamts hervor. Mit Betroffenen hat Tobias Lübben gesprochen. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Pascal Lasserre. Die Sendung gibt es wie immer auch zum Nachhören auf hrinforadio.de.